Deutschlandfunk Interview.
Am Wochenende nun erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen, zeitgleich weitere Bombardements eben jenes Gazastreifens und weitere Vorbereitungen der israelischen Bodenoffensive. Dazu zwei freigelassene Geiseln, zwei US-Amerikanerinnen. Dann gestern in Berlin, da gab es herzzerreißende Worte zu hören, beispielsweise von Roni Roman, Angehörige einer Geiseln in den Händen der Hamas.
I stand here before you, alone.
Ich stehe hier vor Ihnen alleine. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich kann sie nicht umarmen. Roni Roman gestern in Berlin. Am Samstag zudem eine Konferenz in Ägypten, an der die USA und Israel zwar nicht teilnahmen, die USA zumindest nicht hochkarätig, dafür die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie ist nun am Telefon. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Küpper.
Frau Baerbock, schauen wir zuerst auf die Menschen, die noch in der Armen der Hamas sind. Was wissen Sie über den Geiseln?
Ich hatte in den letzten Tagen ja schon gesagt, dass es 8 verschiedene Fälle gibt, wo unterschiedliche Familienangehörigen verschleppt worden sind, darunter auch Frauen und Kinder, viele andere Nationalitäten auch mit dabei. Und das war auch eins der großen Themen bei der Konferenz in Kairo, die Sie angesprochen haben, dass all diejenigen, deren Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch betroffen waren und insbesondere die Länder, die Kontakte zu Hamas und anderen Akteuren vor Ort haben, sich im engsten nochmal ausgetauscht haben, damit weitere Geiseln freikommen können. Und die angesprochenen amerikanischen Geiseln, die Mutter und ihre Tochter, die jetzt freigekommen sind, sind ein kleiner Funken Hoffnung, dass auch andere hoffentlich bald freikommen können.
Wissen Sie, wie es konkret um die deutschen Geiseln steht?
Wie gesagt, das sind fast 200 Geiseln, jedenfalls die aktuellen Zahlen insgesamt. Und es ist wichtig, dass alle Akteure an einem gemeinsamen Strang ziehen. Und das Gute ist aber, dass das der Fall ist. Ganz unterschiedliche Länder setzen sich für die Befreiung dieser Geiseln ein. Natürlich auch der deutschen Geiseln, die für uns als Bundesrepublik Deutschland für uns natürlich der Fokus sind. Aber wichtig ist auch da, dass es jetzt gemeinsam ein Agieren gibt. Und das sieht man, glaube ich, auf allen Seiten. Und wir arbeiten rund um die Uhr daran, auch im Auswärtigen Amt mit unseren entsprechenden Diensten, dass die Geiseln möglichst zeitnah endlich wieder in Freiheit kommen können.
Sie waren, ich habe es gesagt, am Samstag in Kairo auf dieser Friedenskonferenz von Ägypten. Was stand da im Vordergrund?
Einen regionalen Flächenbrand zu verhindern, weil so unterschiedlich die Länder, auch so unterschiedlich die Länder der arabischen Welt auf die Situation schauen. Auch wir schauen auch natürlich anders nochmal drauf, gerade als Bundesrepublik Deutschland, wo wir in voller Solidarität mit Israel stehen, eint uns alle, dass wir den Flächenbrand in der Region verhindern wollen. Ich habe mit unterschiedlichen nicht nur Staats- und Regierungschefs und Außenministern gesprochen, sondern auch mit ganz normalen Menschen in der Region, in Jordanien, mit palästinensischen Flüchtlingsfamilien. Und sie alle eint der Wunsch, in Frieden zu leben. Das ist der allergrößte Wunsch der Menschen in der Region, dass Israel und die Palästinenser in Frieden leben können. Und deswegen war auf der Konferenz auch so wichtig, dass wir über den Tag danach sprechen. Natürlich scheint er ganz, ganz weit weg. Aber es ging bei der Konferenz, es geht heute bei dem Treffen der EU-Außenminister und dann morgen in New York beim Sicherheitsrat, gerade für uns auch um die Frage, wie finden wir einen Weg ins Morgen zu kommen? Was passiert am Tag danach? Wie sichern wir die friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern? Das kann für uns Europäer und für viele arabische Staaten nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein. Und natürlich scheinen die jetzt in unglaublich weiter Ferne, aber wir müssen trotz der Emotionen und des unglaublichen Leides, wo alle Herzen brennen, jetzt den politischen Horizont für ein Gaza jenseits der Hamas denken, um es dann möglichst zu erreichen. Und das hat zumindest die Akteure geeint, die auf dieser Konferenz waren, auch wenn der Weg dahin, wie man sieht, an den furchtbaren Bildern noch weit ist.
Israel war nicht dabei, dennoch der Verteidigungsminister Israels, der sprach gestern auch von 3 Phasen für eine womögliche Bodenoffensive. Zunächst wolle man dieses Hamas-Regime zerstören, danach sollen andere in Gaza für Sicherheit sorgen. Sie haben auch schon den Tag danach sozusagen angesprochen. Wer könnte das sein? Wer könnte den Gazastreifen am Ende verwalten, kontrollieren?
Zum einen sehen Sie daran, wie Sie es auch gerade dargestellt haben, dass so unterschiedlich die Sichtweisen sind. Und ich war jetzt ja auch 2-mal in Israel in den letzten 2 Wochen. Es ist einfach unglaublich. Man kann das Leid mit jeder Faser spüren, dass aber alle eint, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir Frieden in der Zukunft brauchen. Und auf Ihre Frage konkret, genau darüber zerbrechen wir uns gemeinsam als internationaler Partner den Kopf. Gerade auch für Deutschland ist das eine wichtige Aufgabe und Rolle. Wir haben ja zum Beispiel in Europa selber auf dem westlichen Balkan auch Modelle in der Vergangenheit gehabt mit Bosnien, aber auch im Kosovo, wo man gesagt hat, es ist gut, wenn die internationale Gemeinschaft Verantwortung für Sicherheit, im Zweifel auch für Verwaltung Strukturen übernimmt. Und darüber jetzt mit unterschiedlichen Ländern zu sprechen, auch in kleinen Kreisen hinter verschlossenen Türen, um einen Horizont aufzuzeigen, um einen Weg ins Morgen aufzuzeigen, auch das ist gerade unsere politische Aufgabe.
Sie betonen gerade das Gemeinsame. Alle seien geeint, haben Interesse an Frieden. Aber habe ich da was verpasst oder haben die arabischen Regierungschefs den Angriff vom 7. Oktober klar verurteilt? Wie war das auf der Konferenz beispielsweise?
Sie haben es verurteilt mit Blick auf die Angriffe auf unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten deutlich gemacht, dass das Leid der Palästinenser und der Israelis von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern so nicht weitergehen können. Aber ja, sie haben nicht ausgesprochen und deswegen gab es auch keine Abschlusserklärung, dass dieses furchtbare Leid am 7. Oktober angefangen hat durch den Terrorangriff der Hamas. Und das ist das, weswegen ich eben auch gesagt habe, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Um aber diesen Hass, das ist ja das Ziel von Hamas. Hamas will einen Keil des Hasses in unsere Gesellschaften treiben, zwischen die internationalen Akteure, die arabische Welt, gegen Israel und seine Partner aufbringen. Und genau diesen Keil des Hasses, den müssen wir verhindern, weil wir ja sehen, dass er sich auch auf unsere Straßen überträgt, nicht nur in der arabischen Welt, sondern wir sehen auch in unseren Gesellschaften, in Europa, Hass und Antisemitismus. Wir sehen das dieser Tage bei den Demonstrationen bei uns, in London, in Paris, wo Parolen skandiert werden, die nichts mehr mit Mitgefühl an dem echten Leid von Frauen und Kindern in Gaza zu tun haben, sondern die Existenz Israels in Frage stellen und zur Gewalt gegen Juden aufrufen. Und diesem Antisemitismus müssen wir uns als Gesellschaft entgegenstellen und diesem Keil des Hasses, dem müssen wir uns entgegenstellen. Und deswegen war es auch für mich so wichtig, auf dieser Konferenz dabei zu sein. Nicht in der Illusion, dass wir alle in diesem Moment die furchtbare Situation lösen können. Und auch, wir haben es deutlich dort gesehen, dass die Sichtweisen unterschiedlich sind. Aber wir müssen gemeinsam einen politischen Weg ins Morgen aufzeigen, damit der Hass nicht noch die arabische Welt, die internationale Gemeinschaft spaltet, sondern wir gemeinsam für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten irgendwann sorgen können.
Aber davor wird die Bodenoffensive stehen, das scheint festzustehen. Ist das Ganze legitim, auch die heftigen Bombardements jetzt aus der Nacht beispielsweise?
Israel hat ein Recht, sich nicht nur zu verteidigen, sondern es hat eine Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger vor Terrorismus zu schützen, so wie jedes Land auf der Welt, so wie jeder Staat auf der Welt. Und das im Rahmen des internationalen Rechts, im Rahmen des Völkerrechts. Das unterscheidet Staaten, das unterscheidet das Recht, demokratische Staaten von Terrororganisationen. Das hat der Bundespräsident, der Bundeskanzler, das habe ich in der Region immer wieder deutlich gemacht. Und deswegen ist es die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite muss der Terrorismus bekämpft werden, sonst kann es weder Israel noch die Palästinenser, die trifft es ja genauso hart, dieser Terrorismus, in Frieden und Sicherheit leben. Und zugleich muss alles dafür getan werden, dass menschliches Leid nicht noch rausgeweitet wird, weswegen wir alle, weswegen ich vor Ort auch für Schutzorte geworben habe, weswegen wir die internationale Hilfe für die Menschen in Gaza über die humanitäre Hilfe jetzt so hochgefahren haben, weswegen wir gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden, gerade den Amerikanern, mit Israel im engsten Austausch sind, wie man mit Blick auf die Hamas dafür sorgen kann, dass der Terrorismus bekämpft wird, aber nicht das Leid der Menschen vor Ort in dramatische Bahnen gelenkt wird. Und Israel hat ja die letzten Tage selber deutlich gemacht, der Kampf gilt nicht den Menschen in Gaza, der Zivilbevölkerung, den Palästinensern, sondern dem Terrorismus.
Ist es denn dann legitim, der Zivilbevölkerung Strom und Wasser auch abzustellen?
Wir sehen ein dramatisches Leiden von über 2 Millionen Menschen, darunter ist die Hälfte Kinder und Jugendliche. Und um dieses dramatische Leid einigermaßen einzudämmen, haben wir in den letzten Tagen ja so massiv dafür geworben, dass internationale Hilfe ins Land kommen kann. Die ersten Trucks, die jetzt über die Grenze gefahren sind, ich habe in Kairo selbst nochmal deutlich gemacht, dass es vor allen Dingen auch Treibstoff braucht, damit die Krankenhäuser zumindest in Minimalfunktion funktionieren können. Ohne Strom werden auch die Entsalzungsanlagen und die Pumpen für Trinkwasser nicht funktionieren können. Deswegen braucht es dringend Treibstoff, damit die Wasserversorgung wieder steht. Von Israel sind 1 bis 2, da gibt es unterschiedliche Meldungen drüber, Wasserleitungen wieder aktiviert worden. Eine dritte wurde nach Aussagen der Israelis von Hamas zerstört. Aber das ist nur ein minimaler Teil der Wasserversorgung für Gaza. Es müssen vor allem die Pumpen und die Entsalzungsanlagen wieder funktionieren. Und auch daran arbeiten wir auf Hochdruck, weil ja, die Lage ist dramatisch. Es droht Cholera vor Ort, weswegen es für die Bundesregierung für mich so wichtig war, auch unsere humanitäre Hilfe jetzt nochmal um 50 Millionen Euro für die Menschen vorOrt zu erhöhen.
Aber wie wollen Sie bei gerade auch diesen 50 Millionen Euro kontrollieren, dass die Hamas davon nicht, sei es indirekt, profitiert?
Ja, dieser Vorwurf, der irritiert mich massiv, weil ich möchte mal die Gegenfrage stellen. Sollen wir 2 Millionen Menschen etwa verdursten lassen? Ich glaube, das kann niemand verantworten, dessen Herz wirklich schlägt. Und die humanitäre Hilfe wird wie überall auf der Welt über internationale Akteure geleistet. Das sind vor allen Dingen die UN, das World Food Program, das ist UNICEF, das ist das internationale Komitee des Roten Kreuzes. Dafür stellen wir humanitäre Gelder bereit, dass die Lebensmittel kaufen können, Wasser kaufen können, was jetzt wie in den letzten 2 Tagen geschehen, dann in Trucks von internationalen Akteuren wie dem Roten Kreuz nach Gaza reingebracht wird. Es werden dann Lebensmittelkonserven verteilt vor Ort. Und genau das braucht es jetzt, um die Menschen direkt zu erreichen, internationale Hilfe. Und dafür stellen wir diese 50 Millionen Euro bereit.
Frau Baerbock, zum Abschluss noch.
Alle anderen internationalen Partner auch.
Ja, noch ganz kurz. Sie treffen sich heute in Luxemburg mit den EU-Außenministerinnen und Außenministern. Parallel kommt jetzt gerade die Meldung, dass der russische Außenminister Sergej Lavrov nach Teheran in den Iran reisen will. Wie sehr beunruhigt Sie diese Nachricht?
Also um es mal ganz nüchtern zu sagen, dass es da eine enge Zusammenarbeit geht, das haben wir leider ja in den letzten 1,5 Jahren auch mit Blick auf den brutalen Russlandkrieg gesehen, auch mit Blick auf die Drohnenlieferung an die Russen, auch wenn Iran das weiterhin bestreitet. Sie haben das sanktioniert. Dieses Treffen ist ein Format, was es seit langem gibt, aber jeder, der dorthin fährt, sollte sich selber fragen, ob das wirklich die Akteure sind, mit denen man zusammenarbeiten möchte.
Heute Morgen live hier im Deutschlandfunk, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke ebenso, alles Gute.